Ja, ich bin Bian. Ich leite seit 2016 die Law Clinic an der Bucerius Law School. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Law Clinic ist, das ist eine studentische Rechtsberatung. Die gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Sehr, sehr viele Law Clinics beraten Geflüchtete. Also um die Hälfte der Law Clinics sind Refugee Law Clinics. Ich sehe auch mindestens ein Gesicht von der Refugee Law Clinic in Köln hier. Die gibt es seit ungefähr 2008 in größerer Zahl. Da haben sich ganz viele gegründet. Vorher war das rechtlich nicht so einfach möglich. Wir beraten in Hamburg eigentlich relativ querbeet. Es gibt da mehrere Law Clinics und wir haben dann 2019 angefangen mit der Abschiebungshaftberatung. Das ist ein Zusammenschluss bei uns aus mehreren Law Clinics. Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein kurz. Bin außerdem noch hier mit dem Hut des Bundesfachverbands zur Unterstützung von Menschen in Abschiebungshaft, kurz BUMA. Nicht der schönste, nicht die schönste Abkürzung, aber die einzige, die wir haben. Das heißt, wir versuchen auch bundesweit die Abschiebungshaftberatungen, aktivistische Gruppen, Law Clinics, die in dem Bereich tätig sind, auch Organisationen, die eher aus den Wohlfahrtsverbänden kommen, die sich um Abschiebegefangene kümmern, zu vernetzen, Vernetzungsveranstaltungen anzubieten, irgendwo so ein bisschen zu bündeln, dass alle an das gleiche Wissen kommen. Also das ist das, was wir in dem Bundesfachverband machen. Da sind wir eher eine Vertretung für die Organisationen, die in die Abschiebungshaft reingehen. So, ich möchte anfangen mit einem Quiz. Ihr habt ja eben von Sebastian schon ein bisschen was gehört darüber, wie wir mit Abschiebungen umgehen. Jetzt ist Abschiebungshaft natürlich nochmal eine spezielle Form, wie eine Abschiebung vorbereitet wird. Und ich habe jetzt mal ein paar Aussagen über Abschiebungshaft mitgebracht. Ein paar davon sind wahr, andere sind falsch. Und ich möchte gerne, dass ihr mal guckt und überlegt, wie viele davon sind denn ungefähr richtig und wie viele sind falsch. Erste Aussage ist jetzt leider hier auf dem Beamer nicht ganz so groß. Ich lese es vor. In Abschiebungshaft sitzen hauptsächlich sogenannte GefährderInnen, auch wenn der Begriff des Gefährders oder der Gefährderin im Gesetz nicht eindeutig definiert ist. Zweite Aussage. Alle Menschen, die sich in Abschiebehaft befinden, sind bereits in irgendeiner Form strafrechtlich in Erscheinung getreten. Das Ausmaß ist dabei unerheblich. Auch Fahren ohne Ticket gehört dazu. Alle Menschen, die sich in Abschiebehaft befinden, haben mindestens einmal ihre Abschiebung vereitelt. Das heißt, durch körperliche Gegenwehr bei der Abholung, das kann auch zum Beispiel Widerstand im Flugzeug sein, was auch immer. Vierte Aussage. In Deutschland bekommt jede Person, die inhaftiert wird, einen Pflichtanwalt oder eine Pflichtanwältin. Fünfte Aussage. Minderjährige können nicht in Abschiebehaft genommen werden. Sechste Aussage. Suizidale Menschen werden nicht inhaftiert, sondern in einer geschlossenen Einrichtung für psychisch Kranke untergebracht. Und letzte Aussage: In Deutschland werden folterähnliche Praktiken wie Isolationshaft oder Schlafentzug nicht angewendet. Ah, ne, ich habe noch eine, Nummer 8. Die Quote rechtswidriger Inhaftierungen liegt bei erschreckenden 11%. Wenn ihr sagen müsstet, so per Handzeichen, wie viele von diesen Aussagen stimmen? Wollt ihr mal die Hand heben? Wie viele stimmen? Wie viele treffen zu dieser Aussagen? Überlegt euch mal eine Zahl und dann hebt ihr alle gleichzeitig die Hand. 3, 2, 1, Hand heben. So, also wie viele treffen zu? So, ich sehe ein paar richtige Antworten, ich sehe ein paar Antworten, die daneben liegen. Die einzige Antwort, die von diesen zutrifft, ist Nummer 4. In Deutschland bekommt jede Person, die inhaftiert wird, eine Pflichtanwältin oder einen Pflichtanwalt. Und das auch erst seit dem 1. April 2024. Ich gehe die Aussagen mal durch. Also ob jemand in Abschiebungshaft genommen wird, ja oder nein, hängt überhaupt nicht damit zusammen, ob diese Person irgendwie als gefährlich deklariert wird. Also das hat nichts mit GefährderInnen zu tun. Und die Leute, die in Abschiebungshaft sitzen, die sind auch nicht alle strafrechtlich in Erscheinung getreten. Leute, die so richtig fies straffällig geworden sind, also wenn man jetzt in Richtung Gewalttaten geht, die sitzen, wenn sie verurteilt werden, in der Strafhaft, die sitzen nicht in der Abschiebungshaft. Weil wir haben ein Trennungsgebot, also man darf Abschiebegefangene und Strafgefangene gar nicht in derselben Einrichtung unterbringen. So, was durchaus mal vorkommt, ist, dass Leute irgendwann mal strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, also dass die irgendwie tatsächlich ohne Ticket gefahren sind, und da kriegt man ja dann irgendwann schon mal so einen Strafbefehl, wenn man das nicht bezahlen kann, also solche Sachen passieren schon. Aber dass jetzt eine Person, die wirklich eine schwere Straftat begangen hat, in der Abschiebungshaft sitzt, das passiert extrem selten und nur dann, wenn sie aus der Strafhaft entlassen worden ist, also sprich die Strafe verbüßt hat, dann kann es passieren, dass zum Zweck der Abschiebung die Leute dann auch mal inhaftiert werden in der Abschiebungshaft. Es haben auch nicht alle Menschen, die dort sitzen, schon mal versucht, ihre Abschiebung zu vereiteln. Im Gegenteil, wir haben sehr, sehr viele Menschen, die wir dort treffen, die bei dem Versuch inhaftiert werden, ihre Duldung zu verlängern. Ihr habt ja eben von Sebastian gehört, was mit der Duldung auf sich hat. Es gibt noch einen prekäreren Status, das ist, wenn Leute überhaupt keine Papiere haben. Aber auch dann wird es schwer, sie abzuschieben, weil ohne Passersatzpapier oder Pass kriegt man Leute schlecht aus dem Land. Das heißt, es gibt Leute, die haben noch nie irgendwie einen Abschiebeversuch erlebt. Das mit der Pflichtbeiordnung von AnwältInnen, da muss man auch unterscheiden, das ist was anderes als so eine Pflichtverteidigung, weil die Leute haben ja nichts falsch gemacht. Das heißt, man verteidigt die nicht, sondern wenn jetzt beigeordnet wird, und das ist wie gesagt eine ganz, ganz neue Änderung, die mit dem sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetz jetzt gekommen ist, das ist so der einzige kleine Lichtblick, den wir in diesem Gesetz haben aus meiner Sicht. Also das sind dann keine AnwältInnen, die jetzt StrafverteidigerInnen wären, sondern das sind normalerweise AnwältInnen, die keine Ahnung von Abschiebungsrecht haben, weil das hat so gut wie kein Anwalt, keine Anwältin. So, das heißt, es ist wahnsinnig schwer, da Leute zu finden, die für die Leute auch wirklich einen Benefit bringen, wenn die beigeordnet werden, weil die meisten AnwältInnen das schlicht und ergreifend nicht können. Auch Minderjährige waren und sind immer mal wieder in der Abschiebungshaft. Wir haben das jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so häufig gesehen. Also es gibt manche Einrichtungen, wo halt durchaus auch mal Teile von Familien inhaftiert werden. Es ist früher wohl häufiger vorgekommen, das war allerdings auch vor der Zeit, in der ich das miterlebt habe, dass auch kleine Kinder mit in der Abschiebungshaft waren. Und das ist jetzt aber nicht graue Vergangenheit. Wir beraten in der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt. Da wird gerade ein Familientrakt gebaut. Also das ist durchaus wieder greifbare Zukunft, dass wir da eben auch Familien haben, dass wir Kinder in der Abschiebungshaft haben. Und anders als in der Strafhaft, wo es so eine Altersgrenze gibt, also Kinder, die über 3 Jahre sind, die dürfen auch nicht in Mutter-Kind-Einrichtungen in der Strafhaft, weil man dann... weil man sagt, die haben spätestens dann, eigentlich geht das schon viel früher los, ein Bewusstsein davon, was es bedeutet, eingesperrt zu sein. Und das will man den Kindern nicht zumuten. Solche Altersgrenzen haben wir bei Abschiebungshaft nicht. Suizidale Menschen werden nicht inhaftiert. Doch, werden sie schon. Und sowohl Menschen, die in der Abschiebungshaft eine Psychose oder eine Krankheit entwickeln, die sie dazu bringt, suizidale Gedanken zu haben, die bleiben auch inhaftiert in der Regel. Und es gibt auch Menschen, die vorher schon psychiatrisch behandelt worden sind, die bekanntermaßen suizidal sind, auch die werden eingesperrt. Und es ist unserer Erfahrung nach wahnsinnig schwer, die Leute da wieder rauszuholen. Also wir haben das in ein paar Fällen mal hinbekommen mit dem sozialpsychiatrischen Dienst zusammen. Und es war also alles ein ganz, ganz großer Aufwand, um nachgewiesenerweise suizidale Menschen aus der Abschiebungshaft wieder rauszubekommen. Weil wenn man in der Abschiebungshaft sagt, ja, ich möchte mir gerne das Leben nehmen, dann heißt es in der Regel, ja, du willst dich ja nur der Abschiebung entziehen. Folterähnliche Praktiken wie so Isolationshaft oder Schlafentzug, auch das haben wir regelmäßig in der Abschiebungshaft. Es gibt in den meisten Abschiebungsknästen etwas, das nennt sich BGH. Heißt nur zufällig so wie der Bundesgerichtshof, sondern der BGH ist der besonders gesicherte Haftraum. Und in diesem besonders gesicherten Haftraum gibt es in vielen Gefängnissen auch die Möglichkeit zu fixieren. Die sind komplett leer im Grunde. Es gibt vielleicht eine Matratze auf dem Boden, es gibt ein Loch im Boden für die Notdurft. Aber diese besonders gesicherten Hafträume sind im Grunde nichts anderes als eine Isolationszelle. So, und da werden immer wieder Menschen eingesperrt, Gerade auch Menschen, die suizidale Äußerungen machen, weil die muss man ja vor sich selbst schützen. Das heißt, man bringt die in einen Raum, wo sie sich nichts antun können. So, das heißt, dieser BGH, besonders gesicherte Haftraum, wird einerseits verwendet bei Fremd- und Eigengefährdung. Er wird aber auch verwendet, um Leute zu sanktionieren, wobei da häufiger eine einfache Einzelhaft dann auch nochmal benutzt wird. Also da werden Leute dann einfach in einer Zelle isoliert. Schlafentzug haben wir auch, spätestens da, wo Leute eben selbstgefährdend sind, da gibt es dann die sogenannten Lebendkontrollen. Das heißt, dass in einer bestimmten Taktung, das kann zum Beispiel jede halbe Stunde sein, da eine Vollzugsbeamtin oder ein Vollzugsbeamter hingeht und guckt, ob diese Person noch lebt. So, was muss ich machen, um zu gucken, ob eine Person noch lebt? Ich muss natürlich gucken, ob die atmet, bewegt die sich noch. Ne? Das heißt, man macht erstmal das Licht an und guckt, ob die Person irgendeine Reaktion von sich gibt, also wenn es nachts ist. Ne? Das heißt, Leute können nicht schlafen, weil jede halbe Stunde irgend so ein Mensch davor steht und guckt, ob sie noch leben. Und das über die ganze Zeit. So, das geht teilweise über Tage. Ja, und die Quote rechtswidriger Inhaftierungen liegt leider nicht bei erschreckenden 11, sondern bei erschreckenden 50% ungefähr. Das heißt, wenn diese Haftbeschlüsse angegriffen werden, entweder von AnwältInnen, was jetzt ja immer häufiger der Fall sein wird, seit wir die Pflichtbeordnung haben, es gab vorher sowas in der Richtung nicht, ne, oder von sogenannten Personen des Vertrauens, da erkläre ich gleich später noch, was das genau ist, dann erreicht man eine Rechtswidrigkeitsquote von um die 50%. Also es gibt ein paar Leute, die machen das schon sehr lange. Das ist ein Anwalt aus Hannover, Peter Fahlbusch, den Namen haben einige von euch vielleicht schon mal gehört. Der hat, glaube ich, nach seiner letzten Statistik, der hat 2.500 Leute ungefähr begleitet in den letzten 20 Jahren und um die 51% Rechtswidrigkeitsquote. So, und das heißt, das sind gerichtlich festgestellt rechtswidrige Inhaftierungen. Das haben wir in Deutschland jeden Tag. Und um da auch nochmal Peter Fahlbusch zu zitieren, das sind nicht irgendwelche Gefangenen von irgendwem, sondern das sind unsere Gefangenen. Die werden im Namen des Volkes inhaftiert. Und wenn das kein Grund ist, sich gegen Abschiebungshaft zu stellen, dann weiß ich es auch nicht. Ich werde, glaube ich, einen Großteil der Präsentation gleich einfach skippen, um mit euch und Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich wollte nur noch kurz erklären, wer wir sind. Die Abschiebungshaftberatung Nord ist ein Zusammenschluss aus 3 Law Clinics. Der Law Clinic an der Bucerius Law School, das ist die, in der ich arbeite. Die Refugee Law Clinic an der Uni Hamburg und die Refugee Law Clinic an der Uni Kiel. Und wir haben uns 2019 zusammengeschlossen, weil als wir erfahren haben, wie die Zustände in der Abschiebungshaft sind, das wussten wir vorher auch nicht, weil das ist natürlich auch ganz bewusst eine Blackbox ist. Es ist ganz bewusst so, dass es da ganz wenig Zahlen gibt. Und seitdem begleiten wir Menschen in der Abschiebungshaft. Also wir sind immer so um die 15 und 20 Aktive, mit mir als Ausnahme alle Studierende oder Leute, die gerade fertig geworden sind mit dem Studium. Und wir arbeiten als sogenannte Person des Vertrauens. Das ist eine Sonderregelung im Abschiebungshaftrecht. Wir haben ja nach der Nazi-Zeit doch die ein oder andere Verbesserung ins Gesetz eingebaut. Das sind nicht so wahnsinnig viele. Also viele Gesetze sind immer noch so, wie sie in der NS-Zeit waren, oder man kann sie daraufhin zurückführen. Auch das Migrationsrecht kommt aus dem Gefahrenabwehrrecht. Also, und in diesem Abschiebehaftrecht gibt es die Person des Vertrauens. Das heißt, wenn jemand inhaftiert wird, muss irgendeine Person darüber informiert werden. In der NS-Zeit war es so, dass ganz viele Leute einfach verschwunden sind. Da wurde niemand informiert. Das heißt, man wusste einfach nicht, wo sind meine Familienangehörigen oder meine Nachbarn oder sowas. Und da wollte der Gesetzgeber herstellen, dass sowas nicht nochmal passieren kann und hat deshalb die sogenannte Person des Vertrauens in dieses Gesetz reingeschrieben. Und das heißt, wir können eigene Verfahrensbeteiligte werden. Das heißt, ein Abschiebegefangener kann uns benennen als Person des Vertrauens, kann auch jede andere Person benennen, jemand aus der Familie, jemand aus dem Freundeskreis. Die Leute brauchen keine Qualifikation dafür. Das heißt, ihr alle könnt euch benennen lassen als Person des Vertrauens, wenn ihr Menschen kennt, die von Abschiebungshaft bedroht sind. Und dann müsst ihr informiert werden, wenn diese Person inhaftiert wird. Und wenn ihr nicht informiert werdet, ist diese Haft schon rechtswidrig, weil man nicht einfach so Menschen verschwinden lassen darf. So, das ist sehr oft nicht passiert. Auch uns passiert es immer wieder, dass wir nicht informiert werden, obwohl wir benannt sind. Aber in vielen Fällen funktioniert das ganz gut. Vorausgesetzt natürlich, die Leute wissen vorher, dass sie jemanden benennen müssen. Wir werden dann oft auch benannt, wenn die Menschen schon inhaftiert sind. Und dann werden wir eigene Verfahrensbeteiligte und können im Grunde das, was die Person auch selber machen könnte, und so ein paar Dinge, die sonst AnwältInnen machen würden, können wir selber machen. Wir können zum Beispiel Haftaufhebungsanträge stellen. Und das machen wir dann auch als Personen des Vertrauens. Das heißt, wir gehen in unserem eigenen Namen, wir vertreten nicht, in dieses Verfahren rein. Wir stellen Haftaufhebungsanträge, wir erklären den Leuten, wie dieses Verfahren funktioniert, weil viele Menschen überhaupt nicht verstehen, dass sie nicht inhaftiert werden, weil ihnen irgendeine Straftat vorgeworfen werden. Dieser Kurzschluss ist bei den Menschen, die betroffen sind, genauso da wie bei vielen Menschen, die sich noch nie mit Abschiebungshaft befasst haben. Und das heißt, die denken immer, es würde ihnen eine Straftat vorgeworfen. Das heißt, wir erklären den Leuten, warum sie da sind, wie das Prozedere ist, was in den Dokumenten drinsteht, die sie bekommen haben, weil auch die Übersetzung oft nur schlecht funktioniert, und begleiten sie meistens leider bis zum Abschiebungstermin, hoffentlich darüber hinaus und in manchen Fällen auch aus dem Gefängnis wieder raus. Also dadurch, dass ein Haftaufhebungsantrag keine aufschiebende Wirkung hat, was man auch nicht will, man will ja nicht, dass die Leute noch länger inhaftiert werden, aber es heißt nicht, dass die Leute dann entlassen werden. Und es heißt eben auch nicht, dass die Haft verlängert wird. Das heißt, die meisten Leute, die wir begleiten, werden abgeschoben, obwohl sich die Haft dann später als rechtswidrig herausstellt. Aber die Gerichte brauchen da relativ lange, um das festzustellen. Das heißt, es ist so ein bisschen Glückssache, ob wir das schaffen, in der Kürze der Zeit herzustellen, dass die Gerichte diese Beschlüsse fassen. Und in vielen Fällen klappt das nicht. Das ist ein bisschen vom Zufall abhängig, wie der Fall gelagert ist, wie belastet die Gerichte gerade sind und so weiter. Ja, das ist das, was wir machen. Das machen wir ehrenamtlich. Ich habe euch ein paar Broschüren da auf den Broschürentisch, der, glaube ich, jetzt nach draußen gewandert ist, gelegt. Könnt ihr gerne mitnehmen. Wir arbeiten in Norddeutschland, in Glückstadt, in der Abschiebungshafteinrichtung, die von 3 Bundesländern, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, gemeinsam betrieben wird. Aber ähnliche Initiativen gibt es auch hier. Es gibt eine Besuchsgruppe in Büren. Es war ja die Frage, was können wir tun, ne, um Menschen zu helfen? Wir können uns als Person des Vertrauens benennen lassen und zumindest da sein für die Leute. Selbst wenn ihr keine Ahnung habt, dann ist es gut, einfach da zu sein und vielleicht dann Unterstützung zu holen, qualifizierte Unterstützung zu holen. Ja, wir können Menschen besuchen in der Haft, uns diesen Besuchsgruppen anschließen. Das ist wahnsinnig wichtig für die Leute. Und ich meine, jetzt seid ihr nicht so ganz nah dran an der Abschiebungshafteinrichtung, aber was ihr alle tun könnt, ist mit anderen Leuten sowas wie dieses Quiz zu spielen und die Leute zu fragen, was denkst du denn über Leute, die in Abschiebungshaft sitzen? Was sind das für Menschen? Und wenn dann solche Antworten kommen, das sind alles so Straftäter, alles solche Gefährder, alles solche fiesen Leute, die wir hier loswerden müssen, dann wisst ihr es hoffentlich besser und seid in der Lage, da gute Antworten drauf zu geben. So, ich mache hier mal einen Stopp und hoffe, dass wir in die Diskussion kommen.